Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP Audio-Track. Heute mit mir, Ann-Kathrin.
Und mit mir, Scarlett.
Und wir haben wieder ein, wie ich finde, richtig spannendes Thema und einen ganz spannenden Interviewgast für euch. Aber zuerst mal was anderes. Scarlett, bist du mehr so der Hunde- oder der Katzenmensch?
Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann definitiv Katzenmensch. Aber ich mag eigentlich beide Tiere sehr gerne. Und gerade bei Hunden finde ich auch richtig spannend, wie so trainierte Hunde, also nicht nur einfach nur Stöckchen holende Hunde, sondern eben auch so Blindenhunde oder Service Dogs, was die so alles leisten können. Also wir hatten ja zum Beispiel auch letzte Woche mit Dennis und Boris, die beim ASB arbeiten, darüber gesprochen, dass die im Katastrophenschutz zum Beispiel auch eine Rettungshundestaffel haben. Und sowas finde ich dann echt wahnsinnig beeindruckend.
Da hast du absolut einen Punkt. Ich finde das auch total faszinierend, was Hunde mit dem entsprechenden Training alles leisten können. Und wir wollen uns das genauer anschauen heute. Du hast das Thema Rettungshunde gerade schon angesprochen und damit hast du quasi schon meinen heutigen Gast anmoderiert. Denn wir haben jemanden aus der Rettungshundestaffel da, nicht vom ASB, sondern von der Rettungshundestaffel Berlin. Und zwar ist das Sina Kupka und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns heute mal zu erzählen, wie die Arbeit in der Hundestaffel so aussieht und was das auch für sie bedeutet. Hallo Sina, schön, dass du da bist.
Hallo!
Sina, du hast drei Hunde, Tessa, Fly und Nova, und ich habe mir schon ein paar Bilder von den dreien angeguckt. Und auf den ersten Blick könnte man denken, die sind total niedlich und mit denen unterwegs zu sein und so ein bisschen zu trainieren, das ist bestimmt total schön und entspannt, richtig nettes Hobby. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn die drei sind ja richtige, gut trainierte Einsatztiere. Und ihr seid ein richtig gut trainiertes, professionell agierendes Team, wenn ihr zusammen unterwegs seid. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine vierbeinigen Teamkollegen. Stell dir doch mal vor, zum Beispiel Fly, mit dem du gerade, glaube ich, am meisten im Einsatz bist, wäre ein Mensch. Was für ein Typ Mensch wäre sie? Mehr so ein ruhiger Denker, mehr der Klassenclown oder mehr ein Draufgänger?
Ja, also ich habe drei Hunde, zwei Border Collies und eine weiße Schäferhündin, mit der ich unsere ehrenamtliche Arbeit in der Rettungshundestaffel begonnen habe. Die Fly ist aktuell mein Einsatzhund, mit der ich in Einsätze gehe, hier in Berlin-Brandenburg. Fly würde ich als Typ beschreiben, also wenn ich zurückdenke an die Zeit, als sie jung war, hätte ich gesagt, sie ist der absolute Klassenclown, die für jeden Blödsinn zu haben ist, die beim Laufen die Strümpfe ausgezogen hat, in die Zehen gebissen hat, wirklich nur Blödsinn im Kopf hatte. Mittlerweile hat sich es aber durch die Arbeit extrem gewandelt. Und ich würde jetzt eher sagen, sie ist der absolute Klassenstreber. Also wenn es einen gibt, die wirklich alles kann, alles macht, alles in Perfektion machen möchte, dann ist es Fly.
Das klingt doch schon mal nach einem sehr sympathischen Hund. Wie ist es mit den anderen beiden?
Ja, die Tessa dagegen ist das genaue Gegenteil. Die Tessa, sagen wir immer, da passt wirklich der Begriff, sie ist der ruhige Denker. Wir sagen immer, sie ist der Sozialpädagoge hier. Tessa ruht immer in sich. Tessa ist zu allem lieb, zu allem nett, entspannt. Ja, Tessa ist einfach der Ruhepol in unserem ganzen Rudel hier. Und dagegen Nova, die Jüngste hier im Rudel, ist der absolute Draufgänger. Unser kleiner Indiana Jones, neugierig, vorsichtig, aber trotzdem selbstbewusst und fröhlich. Macht sich um nichts Gedanken. Also für sie ist das Leben, auch gerade im Rettungshundebereich, ein absoluter Spielplatz. Ja, sie liebt es einfach, Rettungshund zu sein.
Also ein wunderbar gemischtes Team hast du da.
Ja.
Du, ich habe ganz viele Fragen zu eurer Arbeit. Zuerst möchte ich aber starten mit zwei Fragen aus dem letzten Podcast. Wie immer durften unsere vorigen Gäste dir Fragen dalassen. Und das Besondere ist diesmal nicht nur, dass wir eben letztes Mal zwei Gäste haben, du also zwei Fragen bekommst, sondern auch, dass die beiden vom Arbeiter-Samariter-Bund sind, also auch Ehrenamtler und im Katastrophenschutz tätig. Das heißt, die kennen sich auch so ein bisschen mit Ausnahmesituationen aus, worüber wir ja heute ganz speziell sprechen möchten. Genau, und da hören wir jetzt gleich mal rein, was die beiden dich fragen wollen. Kleine Vorbemerkung dazu. Du hast nicht nur ein forderndes Ehrenamt, du hast auch noch einen durchaus fordernden Hauptberuf als Physiotherapeutin in einem Pflegeheim. Darauf bezieht sich die erste Frage von Dennis Bracht.
Was ist denn dein Ausgleich dann, wenn du zweimal sozusagen belastet bist? Das fände ich super spannend. Oder gleicht sich diese Belastung aus? So, das fände ich spannend zu wissen.
Ich glaube, also was ich nebenbei sehr, 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 sehr gerne mache, um einfach auch wirklich mal, was für mich meine Entspannung ist, ich habe halt nebenbei auch noch Pferde. Und die Pferde sind halt auch mein Ausgleich dazu, weil die halt auch die Energien spüren, wenn irgendwas ist. Man kann einfach wirklich mal abschalten mit dem Kontakt zu den Tieren. Da sind halt die Hunde auch wieder dabei. Aber da ich auch ein sehr, sehr positiv denkender, fröhlich, offener Mensch bin, fällt mir das eigentlich gar nicht so schwer, abzuschalten, auch nach der Arbeit, weil ich halt trotzdem weiß, du hast ja alles gut gemacht und das war alles schön so, wie es auf Arbeit ist und ich eigentlich wenig, wenig negative Gedanken am Tag habe.
Das klingt sehr gut. Schließen wir direkt die zweite Frage an oder eigentlich gleich mehrere Fragen. Die kommen von Boris Michalowski.
Meine erste Frage wäre eigentlich immer, und das würde ich fast als simpel geben, also einfach wirklich auch offen und aufrichtig, auch mit einer gewissen Anteilnahme, einfach zu fragen, hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Können wir etwas für dich tun? Finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch wenn man mit anderen Kräften zu tun hat. Also gerade wenn man auch im Einsatz ist, ab und zu haben wir da doch mal kurz Telefonate oder stimmen uns mal ab. Einfach sich zwischendurch auch mal diesen Moment Zeit zu nehmen, dann einfach auch im Einsatz auch mal Mensch für andere Menschen zu sein und wirklich zu sagen, hey, wie geht's dir? Kann ich etwas für dich tun?
Also aktuell muss ich sagen, ist es gerade ein bisschen schwierig, weil einfach gerade die Tessa, meine alte weiße Schäferhündin, mit der ich halt auch diese Rettungshundearbeit begonnen habe, die hat halt einen Tumor, der halt gerade nicht so schön an so einer schönen Stelle wächst und nicht operabel ist. Und wir genießen gerade so unsere letzten Tage. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht, wie lange es ist. Wir werden ja die letzten Tage so schön wie möglich bereiten und ja, stehen das jetzt auch noch gemeinsam durch.
Ja, da wünschen wir euch alles Gute, noch viele schöne Momente dafür und wie schön, dass sie es bei dir so gut hat. Da nochmal die Frage von Boris, was können wir für dich tun? Also er fragt das jetzt von Ehrenamtler zu Ehrenamtler, von Einsatzkraft zu Einsatzkraft, aber was können wir alle vielleicht auch als Gesellschaft für euch tun, die euch da einsetzt?
Es wäre immer wieder schön, wir als gesamte Rettungshundestaffel freuen uns natürlich über Trainingsgebiete, Interessierte, die uns überall einladen, damit man halt immer wieder schauen kann, wie arbeitet auch so eine Rettungshundestaffel, wo sind noch die Probleme, was so diese gesamte Einsatzbereitschaft auch für uns, diese Ausrüstung, das kostet ja auch alles was. Wir freuen uns auch über neue Trainingsgebiete, wenn irgendwer wem kennt, der jemanden kennt, der irgendwelche Trümmergelände hat, Waldgebiete. Damit ist uns schon immer schön geholfen, dass wir irgendwo auch trainieren dürfen, weil irgendwo müssen wir mit unseren Hunden arbeiten. Das ist auch nicht immer so einfach.
Ja, total wichtig. Also ihr finanziert das alles selber. Was habt ihr denn für eine Ausrüstung? Was braucht ihr überhaupt, um in den Einsatz zu gehen?
Genau, also sämtliche Ausrüstung für die Ausbildung, für den Einsatz tragen wir alle selber. Es ist halt, im Einsatz hat jeder eine persönliche Schutzausrüstung. Wir haben auch unsere Trainingsfahrten in die speziellen Ausbildungscenter. Das ist ja einmal in Moosbach, wir haben in Hünxe und in Malchin Ausbildungscenter, wo wir durchaus übers Wochenende mal hinfahren, um da intensiver trainieren zu können. Das sind die Fahrtkosten zu den Einsätzen. Das ist auch drumherum alles, was man so braucht für den Hund, für die Bestätigung, die Verpflegung, alles. Mhm. Was alles von den Mitgliedern der Staffel selber getragen wird.
Also auch da ist Unterstützung vielleicht gar nicht so schlecht von uns allen als Gesellschaft, aber auch von der Politik vielleicht, die da mal überlegen könnte, ob man euch nicht auch mehr unterstützen könnte.
Ja, gerade wenn man auch so die aktuellen Benzinpreise durchaus mal sieht. Mhm.
Absolut, absolut.
Und dann nebenbei auch mal so eine persönliche Ausrüstung, wenn man wirklich, wir brauchen Helm für die Trümmer, Handschuhe, Schuhe, die Hosen, alles drum und dran sind halt schon 500 Euro, die dann mal weg sind.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da kann sich noch was tun in der Unterstützung. Erzähl doch mal, also du hast gerade schon von verschiedenen Bereichen, von verschiedenen Übungsorten erzählt. Was macht ihr denn genau? Also wo kommt ihr zum Einsatz und welche Arten von Rettungshunden gibt es?
Also ich bin ja Mitglied in der Rettungshundestaffel Berlin und die Rettungshundestaffel Berlin gehört dem Bundesverband Rettungshunde, dem BRH, an. Und die Arbeit in der Rettungshundestaffel, das ist halt alles ehrenamtlich und wird von den Mitgliedern allen selber finanziert. Mhm. Wir werden halt von der Polizei alarmiert, die Rettungshunde. Es gibt halt Flächen- und Trümmerhunde. Flächenhunde, ja, im Wald werden die Hunde halt eingesetzt und suchen dort nach vermissten Personen. Trümmerhunde sind halt wirklich die klassischen, die man halt kennt aus eingestürzten Gebäuden, auch nach Erdbeben, ist bei uns relativ selten, aber durchaus eingestürzte Gebäude kann ja durchaus mal passieren, dass dort ein Rettungshund, ein Trümmerhund gebraucht wird. Zudem gibt es auch noch als Rettungshund die Mantrailer, die ganz klassisch diesen Individualgeruch, den man halt oft aus dem Fernsehen kennt, dass der Hund eine Socke vorgehalten bekommt, dran schnüffelt und dann den Individualgeruch dieser Person verfolgt und findet. Oder halt die Flächenhunde, die halt wirklich jeden Menschen im Wald mir anzeigen würden, weil sie halt allgemein auf männliche Witterung trainiert sind.
Wie bist du jetzt dazu gekommen, das zu machen? Also wie hast du von dieser Arbeit erfahren?
Das war ein Zufall. Damals mit meiner Schäferhündin, die war ungefähr ein halbes Jahr alt, da habe ich so geguckt, Mensch, was kann ich denn so machen? Was gibt es denn so Schönes? Und dann kam meine Nachbarin und meinte, Mensch, im Nachbardorf, da veranstaltet die Rettungshundestaffel einen Schnupperkurs. Geh doch mal hin, guck's dir an. Ich glaube, das ist was für dich. Ja, und dann bin ich dahin mit meiner Hündin, die eigentlich, muss man sagen, als Rettungshund absolut ungeeignet war. Okay. Sie wollte sich von niemandem anfassen lassen. Sie fand alle Menschen gruselig. Ohne mich wollte sie schon gar nicht irgendwo hingehen. Und dann weiß ich noch genau, wie ich gefragt wurde, ob ich wirklich dabei bleiben möchte, weil mein Hund jetzt nicht der geeignetste dafür wäre. Mhm. Aber ich fand diese Arbeit der Staffel so gut und habe gesagt, doch, wir bleiben dabei. Und auch meine Hündin, die macht das. Irgendwann wird es funktionieren, auch wenn wir länger brauchen als alle anderen. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber auch wir wurden irgendwann ein geprüftes Rettungshundeteam.
Und kann das denn grundsätzlich jeder Hund werden? Und wie müssen die Voraussetzungen sein? Wie müsst ihr auch zusammenarbeiten können da?
Ja, also es kann im Grunde wirklich jeder Hund Rettungshund werden. Er sollte sozialverträglich sein, mit irgendwas, sei es Futter, sei es Spielzeug, motivierbar, weil am Anfang werden ja die Übungen so kleinschrittig aufgebaut. Wir müssen ja den Hund mit irgendwas belohnen können dafür, dass er zu jemand Fremden hinläuft, dass er da erstmal Freude dran hat. Es ist halt schwieriger für einen kleineren Hund durch ein dichtes Gelände zu laufen als für einen größeren Hund. Ein laufstarker Hund ist auch vom Vorteil, wenn er einfach auch sich gerne bewegen möchte.
Ja, und wenn man sich dann dafür entschließt, das zu machen, wie du hast gerade schon die Übungen angesprochen, wie viel Übung braucht das, bis ein Hund soweit ist und wie viel muss man auch regelmäßig trainieren? Ich habe vorgestern zum ersten Mal tatsächlich so ein Training so ein bisschen beobachten können bei uns in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob ihr auch in die Stadt rausgeht mit den Hunden. Ich habe das zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Aber was gehört da alles dazu zum Training und wie oft macht ihr das?
Am Anfang sind es halt wirklich nur ein paar Meter. Man schaut sich halt auch den Hund an. Wie offen, wie freudig geht der schon auf fremde Menschen? Es gibt ja da auch unterschiedliche Charaktere. Manch einem Hund fällt es von Anfang an leichter. Manch einer hat schon so ein paar Berührungsächte, möchte nicht angefasst werden, traut sich gar nicht so weit weg zu gehen. Und dann muss man halt ausprobieren mit dem Spielzeug, wenn der Hund dahin läuft, spielt der Helfer, nennen wir das immer, kann der kurz spielen, gibt er dem nur kurz das Spielzeug und dann rennt er wieder zurück zu seinem Besitzer, / Hundeführer. Das wird halt kleinschrittig aufgebaut und Stück für Stück wird die Distanz erweitert. Und wenn die Hunde, die bekommen schon relativ schnell immer mehr Selbstbewusstsein und trauen sich dann auch und haben auch immer mehr Spaß daran, weil sie ja wissen, hey, da hinten ist ja mein Lieblingsspielzeug, mein Lieblingsfutter und wenn ich da jetzt hinrenne, dann gibt's das und dann kann ich ganz schnell wieder zurück zu meinem Herrchen oder Frauchen.
Ja, und meinst du, der Hund kann unterscheiden zwischen Training und dem Ernstfall oder ist das immer ein Spiel?
Im Endeffekt ist ja auch das der Einsatz oder der Ernstfall. Die Hunde wissen nicht, dass es jetzt ein Einsatz oder ein Ernstfall ist. Für die sind genau das Gleiche, wofür wir jeden Samstag trainieren. Die wissen, ich bekomme meine Kenndecke angezogen, ich renne jetzt durch den Wald und suche eine Person.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn der Hund jemanden gefunden hat? Was passiert dann?
Also in der Flächensuche ist es so, dass der Hund läuft ja frei durch das Gelände. Also er hat keine Leine, er hat seine Kenndecke an. Da auf der Kenndecke sind halt Glöckchen drauf, damit er immer hören kann, wo in etwa der Hund sich befindet. Und wenn sie jemanden gefunden hat, bellt der Verbeller, der bellt so lange, bis sein Hundeführer bei der vermissten Person angekommen ist. Dann gibt es noch die Anzeige des Bringselns. Da hat der Hund wie so ein Halsband um. Da beißt er dann halt rein in dieses Halsband. Das fällt dann so in sein Maul. Da beißt er dann rein, kehrt zurück zu seinem Hundeführer. Und dadurch, dass der dieses Bringsel im Maul hat, weiß der Hundeführer, er hat jemanden gefunden. Und dann gehen sie gemeinsam zurück zu der vermissten Person. Und dann gibt es noch das Freiverweisen. Das ist das, was die Tessa damals gemacht hat, dass der Hund ein ausgemachtes Signal hat. Bei mir war es damals, dass sie mich anbellt. Es kann aber auch sein, dass sie mich anspringt, dass sie an irgendwas zieht. Das muss man halt gucken, was bringt der Hund mit. Und dann ist es halt so, wenn der Hund gefunden hat, geht er zum Hundeführer zurück, bellt ihn halt an, wird halt angeleint oder auch nicht und geht dann mit seinem Hundeführer auch wieder zurück zu der vermissten Person.
Gibt es einen Grund, warum du dich für die Methode entschieden hast?
Ich habe mich gar nicht fürs Freiverweisen damals entschieden, das hat sich Tessa ausgesucht.
Ach, okay. Wie merkt man das?
Sie wollte einfach absolut keine fremden Menschen anbellen.
Okay.
Sie fand das war nicht ihre Welt, sie hätte sich das niemals getraut. Aber ich muss sagen, nach 8 Jahren ist dann irgendwann der Knoten geplatzt und wir sind tatsächlich noch eine Verbellerprüfung gelaufen.
Ach so, so einfach ist das manchmal.
Ja, es kann manchmal dauern.
Okay, und ihr trainiert das wirklich jeden Samstag, das heißt, ihr steckt da auch richtig viel Zeit rein, merke ich.
Genau, wir trainieren jeden Samstag und es ist bei uns auch möglich, wer es unter der Woche schafft, der kann auch unter der Woche noch trainieren.
Das ist echt ein gutes Pensum, echt viel Zeit, was ihr da reinsteckt, aber es lohnt sich ja dann am Ende auch. Jetzt seid ihr erstmal, du und der Hund, das Kernteam, dann gibt es noch die ganze Staffel und letztendlich, du hast eben schon gesagt, ihr werdet alarmiert von der Polizei, ihr arbeitet mit der Polizei zusammen, vielleicht auch mit dem Rettungsdienst, mit der Feuerwehr. Wie funktioniert so diese Zusammenarbeit zwischen den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen und gibt es da irgendwie Berührungsängste? Ich denke mal, das ist ja auch für die Polizei zum Beispiel nicht der Alltag, mit euch zu arbeiten, mit den Hunden zu arbeiten.
Mit der Polizei klappt die Zusammenarbeit, also wenn jetzt der Einsatz kommt, wir werden durch die Polizei alarmiert. Je nachdem, in welcher Region der Einsatz ist, wird halt geschaut, welche Staffel ist da in der Nähe. Wir kennen halt auch viele andere Rettungshundestaffeln, mit denen wir auch oft zusammen in Einsatz gehen. Und die Zusammenarbeit an sich mit der Polizei kann ich eigentlich nur Positives dazu sagen.
Mhm. Und wenn die euch dann alarmiert, also wie kann ich mir das vorstellen? Also habt ihr einen Melder? Wie werdet ihr informiert?
Die Polizei setzt sich mit unserer Zugführung in Verbindung, mit unserem Staffelleiter und der erhält dann schon ein paar Infos mehr als wir. Und wenn sich dann wirklich rauskristallisiert, dass der Einsatz jetzt zustande kommt, dann gibt er eine Alarmierung über Handy an uns als Staffelmitglieder raus und wir können dann halt sagen, es kann ja auch nicht immer, dass man zum Einsatz kommt. Und dann setzen wir uns ins Auto, packen unsere Sachen und fahren dann los.
Ja, dann nimm uns doch mal mit in den konkreten Einsatz. Wie läuft das ab?
Wir treffen uns halt alle am Einsatzort, warten halt erstmal ab, welche weiteren Informationen unsere Staffelleitung, unser Zugführer hat. Und der verteilt dann auch gemeinsam mit der Einsatzleitung vielleicht die Suchgebiete. Wir schauen halt, okay, wo sind noch andere Staffeln, die auch das Gebiet mit absuchen oder die Gebiete da drumherum mit absuchen, werden dann halt eingeteilt. Und so geht dann jeder Hundeführer mit seinem Hund plus ein oder zwei, wir nennen es Suchgruppenhelfer, gehen die zu ihrem Einsatzgebiet und suchen dann das Suchgebiet ab.
Und damit sind wir ja schon mitten im Einsatz und in der wirklich herausfordernden Situation auch oft. Ja, wir wollen jetzt über die schönen Seiten dieser Arbeit sprechen, aber auch über die schwierigeren. Aber ja, gib uns doch erstmal einfach einen Eindruck von Einsätzen, die du so erlebt hast. Was sind Einsätze, die dich besonders gefordert oder berührt haben? Vielleicht eine Situation, an die du dich gerne erinnerst oder auch eine Situation, wo du sagst, da hätte ich drauf verzichten können.
Da muss ich jetzt überlegen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir in jedem Einsatz was finden oder die vermisste Person finden. Es ist leider so, es ist ja schon eine sehr, sehr viel Zeit schon weg. Dann muss man viele Punkte, die zusammentreffen müssen, dass sich wirklich die Person auch da befindet, wo wir jetzt gerade suchen. Da fällt mir jetzt einfach gerade gar nichts ein. Also ich weiß immer noch die Geschichte damals, als ich mit meiner Tessa unseren Einsatz hatten, wo sie auch das erste Mal gefunden hat. Das war ja auch für mich das allererste Mal, dass sie gefunden hat. Und ja, man ist so, ich war auf dem Geburtstag bei meiner Freundin und dann klingelte das Telefon. Wir waren beim Geburtstag ihres Mannes und wir mussten dann los, weil Einsatz war. Sind dann halt los zum Einsatzgebiet gefahren. Ja, irgendwie war ich den Tag mit Tessa, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie findet. Und das war alles so in einem relativ dichten Wald, kam sie, machte die Anzeige. Da war man schon so überrascht und dass das wirklich auf einmal all das, wofür wir immer so lange trainiert haben, dass das auf einmal wirklich so funktioniert. Das war, da war ich 2-3 Jahre gleich gerade erst dabei. Und es war schon Wahnsinn. Auch gerade hinterher mit dem Rückhalt der Staffel, weil man ist hinterher auch sehr aufgewühlt,
ja,
weil man das erlebte. Da lag jemand seit über 24 Stunden im Wald und mein Hund hat dem quasi das Leben gerettet. Wir als Staffel haben ihm das Leben gerettet, weil vielleicht die nächste Nacht im Wald hätte er nicht überlebt. Das ist dieses wöchentliche Training, Woche für Woche, hat sich halt ausgezahlt.
Ja, total beeindruckende Situation und zeigt auch, es ist super effektiv, glaube ich, wenn ich das so höre.
Ja, ja.
Ich kann mich erinnern, mein Vater war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr und die wurden auch schon mal zu Einsätzen alarmiert, wo vermisste Menschen gesucht werden mussten. Und das waren dann oft auch Einsätze mit suizidgefährdeten Menschen, wo halt eine akute Suizidgefahr bestand. Und ich weiß noch, dass ich oft gedacht habe, wenn ich das gehört habe, hoffentlich findet jemand ganz schnell diese Person, aber hoffentlich ist es nicht mein Vater, weil es wäre einfach schön, wenn ihm dieser Anblick erspart bleibt. Mhm. Was geht dir bei so einer Alarmierung durch den Kopf? Hast du auch solche Gedanken oder ist man dann so im Eifer des Gefechts, dass man einfach arbeitet?
Also wir wissen ja meistens schon so in etwa, wenn wir in den Einsatz gehen, suchen wir jetzt Kinder, suchen wir jetzt wirklich Suizid? Wie lange ist das vielleicht her, speziell beim Suizid? Manchmal hat er seinen Suizidgedanken relativ frisch erst offen getan. Dann kommt es auch drauf immer an, was wird vermutet, was er getan hat. Ich meine, wenn es jemand Tabletten genommen hat und das schon 8-9 Stunden her ist, wenn er es dann wirklich vollzogen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch uns oder dem Hund noch was antun kann, auch relativ wenig. Mhm. Ansonsten, wenn es eine wirklich gefährliche Situation im Bereich Suizid ist, entscheidet ja auch immer noch unsere Zugführung und auch die Polizei, ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir in den Einsatz gehen.
Und gibt es da ansonsten für dich so Unterschiede? Du hast gerade Kinder erwähnt. Manchmal sind es ganz alte Leute, die vermisst werden. Macht das einen Unterschied oder ist das in dem Moment egal?
Für mich persönlich macht es keinen Unterschied. Wir wollen helfen. Wir haben unsere Hunde dazu, die dazu ausgebildet sind. Und wem ich da suche, das macht für mich keinen Unterschied.
Und wie gehst du dann mit Druck um, wenn du vielleicht doch das Gefühl hast, es geht jetzt auf Zeit? Kann man lernen, da mit dem Stress umzugehen oder wie ist das in dieser Situation?
Ich sehe es halt einfach in dem Moment so, dass wir bekommen ja unser Suchgebiet. Dieses Suchgebiet suche ich mit meinem Hund ab und mit dem Suchgruppenhelfer. Wir suchen das Gelände gemeinsam ab und am Ende funke ich halt unserer Zugführung und gebe dieses Gebiet, dieses Gelände frei. Und ich kann ab dem Moment halt eindeutig sagen, okay, ich habe alles gemacht, wir haben alles getan. Die vermisste Person ist in diesem Moment definitiv nicht in diesem Suchgebiet. Wir haben alles abgesucht.
Okay, und dann müsst ihr einfach den Einsatz beenden oder gibt es noch andere Situationen, wo ein Einsatz vielleicht abgebrochen wird? Und vor allen Dingen, was macht das dann mit dir, wenn du jetzt sagst, die Suche war erfolglos?
Also wir brechen in der Regel den Einsatz nicht ab, wenn, dann geschieht das immer durch die Polizei. Mhm. Und ab dem Moment, wie ich es eben schilderte, gesagt habe, habe ich ja alles für mich Mögliche oder auch für uns als Staffel Mögliches getan. Wir haben die Gebiete, in die die vermisste Person vermutet wird, abgesucht und können halt mit Gewissheit sagen, okay, der hat sich zu dem Zeitpunkt nicht dort befunden.
Mhm. Und kriegt ihr denn dann nachher mit, was aus dem Einsatz geworden ist, wenn ihr jetzt gerade niemanden gefunden habt?
Das ist leider sehr, sehr selten, dass wir da nochmal einen Rücklauf bekommen. Wäre sicherlich schön, wenn man einfach mal genauer weiß, ah ja, der wurde doch nochmal gefunden, weil man fiebert ja schon so ein bisschen mit und fragt sich, Mensch, was ist denn daraus geworden? Weil es wirklich, ja, in keinem Suchgebiet, auch wenn die sehr großflächig waren, wurde diese Person gefunden. Wo könnte sie denn gewesen sein?
Ja, und auch einfach eine Motivation, wenn es dann doch irgendwie gut ausgegangen ist, ne?
Ja.
Aber wenn du dann nach Hause gehst, wie verarbeitest du das Erlebte? Und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen, es ist nichts passiert und ich weiß nicht, wo die Person ist, oder wir haben jemanden gefunden?
Was ich immer mache mit meiner Freundin und meiner Staffelkollegin, das ist vielleicht unser, um uns alles von der Seele zu reden, was in dem Moment passiert ist, wir telefonieren auf dem Heimweg immer, bis jeder vor deiner Haustür steht und zu Hause angekommen ist. Und dann reden wir uns alles von der Seele, was irgendwie passiert ist, was war, was uns aufgefallen ist. Das ist für uns so dieses, ja, den Stress vielleicht doch nochmal so ein bisschen von der Seele reden. Das ist unser Ritual.
Das klingt total gut. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, du hast eben schon mal den Rückhalt in der Staffel angesprochen, wie das aussieht. Ich denke, das ist schon ein wesentlicher Teil davon, sich so auszutauschen, oder?
Ja, wir sind eine sehr, sehr große Staffel. Da muss man aber auch sagen, dass auch die Staffel, dass wir immer alle zusammenhalten. Gerade im Einsatz ist es besonders wichtig. Aber es geht auch manchmal ein wenig darüber hinaus. Also auch wenn man mal private Sachen hat, wir sind wirklich alle füreinander da. Wir helfen und wir unterstützen uns. Und auch bei Problemen mal außerhalb der Staffel hilft eigentlich jeder gern dem anderen.
Das hört sich sehr schön an. Du hast erzählt, ihr arbeitet mit der Polizei ganz eng zusammen. Die rufen euch, wenn sie schon nicht mehr weiter wissen im Prinzip. Also gar nicht direkt am Anfang, sondern wenn sie schon gesucht haben wahrscheinlich. Wenn es also wirklich dringend wird. Und jetzt kennt man das von der Polizei vielleicht, die kriegen psychologische Unterstützung. Gibt es denn dann die Möglichkeit, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen und euch da Hilfe zu holen?
Ja, unsere Staffelleitung hat Kontakt über die Polizei zu einem Notfallseelsorger und sollte es wirklich der Fall sein, besteht da ruckzuck die Verbindung und ja, dann können wir das auch gerne in Anspruch nehmen.
Hat dich persönlich oder auch hat deine Hunde die Arbeit verändert? Du hast schon gesagt, Fly ist auf jeden Fall ruhiger geworden, vielleicht auch durch das Alter, aber hat euch die Arbeit im Alltag irgendwie verändert oder vielleicht auch die ständige Alarmbereitschaft, macht das irgendwas mit dir?
Was ich merke, ist, dass ich meinen Hunden zu wirklich, sagen wir mal, 99,9% vertraue und meine Hunde mir vertrauen. Also wir können uns aufeinander verlassen. Durch die Arbeit in der Flächensuche, aber auch gerade bei den Trümmerhunden, lernt man auch unwahrscheinlich viel, seine Hunde zu lesen, körpersprachlich. Ich weiß genau, wie die sich wo verhalten, was passiert, welche Ohrenstellung was bedeutet und wir können uns eigentlich wirklich immer aufeinander verlassen. Für die Hunde selber, alle meine Hunde haben, gut, Fly ist auch relativ selbstbewusst, Nova auch, aber Tessa war wirklich ganz, ganz zurückhaltend und schüchtern und ist sehr, sehr gewachsen mit ihrer Aufgabe und hat immer mehr Selbstbewusstsein auch bekommen.
Jetzt muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich das total spannend finde. Die Hunde holen dich ja dann zu der gefundenen Person im Idealfall. Aber was ist jetzt, wenn der Hund wirklich in die Trümmer geht? Machst du dir Sorgen um den Hund, dass da doch vielleicht auch dem was passieren könnte? Und wie holt er dich dahin?
Da gibt es Unterschiede. Bei Tessa war es damals so, die war halt Freiverweiser. Mhm. Bei den beiden anderen ist es so, das ist eigentlich die klassischste, wir sagen Anzeigenart, dass die Hunde verbellen. Das machen die Hunde auch in den Trümmern. Nur in den Trümmern ist es halt auch sehr wichtig, dass die Hunde mir anzeigen, wo ist der Ort des größten Witterungsaustritts, weil durchaus die Menschen ja mehrere Schichten tiefer liegen in den Trümmern. Und da muss sie mir halt schon genau sagen, hier an der Stelle habe ich Witterung, hier ist die stärkste Witterung, damit der Mensch dann geborgen werden kann.
Okay. Wie oft geht ihr tatsächlich in Einsatz?
Also Trümmereinsätze sind sehr, sehr selten, leider. Mhm. Die Flächeneinsätze haben wir durchaus schon so 2-3 im Monat, die da zusammenkommen.
Das ist ja schon einiges für in der Stadt, denke ich. Aber ihr seid ja auch im Umkreis wahrscheinlich dann unterwegs. Ja. Wie groß ist der?
Berlin und so der Speckgürtel drumherum.
Alles klar.
Berlin, Brandenburg, ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast schon gesagt, wie dich die Arbeit verändert hat. Was ist denn dein Tipp für uns alle hier draußen für den Umgang mit Stresssituationen, sei es in einem Ehrenamt, was fordernd ist, oder auch im Alltag?
Man muss sich definitiv wirklich einen Ausgleich noch suchen, sei es bei mir, bei den Pferden, um irgendwie nochmal zu entspannen und auch wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt bestimmte Dinge auch mal nicht tue, morgen dreht sich die Welt noch weiter. Und es ist morgen noch genauso, wenn ich es mal nicht mache.
Super schönes Schlusswort, danke dir. Trotzdem haben wir aber noch eine kleine Frage, aber die darfst du jetzt stellen. Nämlich an unseren nächsten Interviewgast. Wir sprechen in der nächsten Podcast-Folge mit Vertretern bzw. mit Organisatoren der Model NATO, also mit jungen Menschen, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen, die da auch ein Planspiel machen und quasi arbeiten wie die NATO. Welche Frage möchtest du weitergeben?
Ja, und zwar, welche Schwerpunkte Sie in Ihre Tätigkeit setzen, um zu verhindern, dass wir als Rettungshundestaffel und unsere gesamte Gesellschaft nicht in eine Kriegssituation kommt.
Ganz herzlichen Dank, Sina. Schön, dass du da warst.
Gerne wieder.
Wir nehmen die Frage natürlich mit Die Antwort darauf hört ihr dann in der nächsten Woche. Bis dahin klickt gern rein auf www.fvp-online. Da findet ihr weitere Beiträge aus unserer aktuellen Ausgabe mit Herz und Haltung. Und da gibt's ganz spannende und ungewöhnliche Einblicke und Erfahrungsberichte zum Thema. Da lest ihr zum Beispiel, wie eine Arbeitsvermittlerin im Jobcenter Menschen in schweren persönlichen Situationen helfen kann, eine ganz neue Existenz aufzubauen, wie die tagtägliche Arbeit in der Suchthilfe aussieht oder auch, wie pädagogische Fachkräfte Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten, welche Herausforderungen sie dabei an ihre eigenen Grenzen bringen und warum Politik und Gesellschaft gefragt sind, sich einzubringen und die Situation mitzuverbessern. Viel Spaß beim Reinlesen. Bis zum nächsten Mal.